Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir sind ja schon eingestimmt worden auf das Thema des Gottesdienstes und auch der Predigt. Und wenn ich das sage, ich sehe was, was du nicht siehst, dann steigen wahrscheinlich in vielen von euch Erinnerungen auf. Wahrscheinlich schon, als ihr selbst Kind wart, ein altes Spiel. Ein Spiel, was man dann auch mit den Kindern irgendwie im Auto spielt, wenn man lange irgendwie in den Urlaub fährt und die Zeit nicht rumgeht und damit die Kinder nicht ständig fragen, wann sind wir endlich da, spielt man dieses Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst und ihr wisst, wie das weitergeht, dann sagt man irgendeine Farbe und das ist gelb oder irgendwas und dann muss man raten, was es ist. Ja, ein altes Spiel, was aber schon auch Tiefgang hat, weil ja die Erfahrung die ist, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Dass es manchmal Dinge gibt, die haben wir sogar in der Hand und wir sehen nicht, was es ist. Ich hatte vorhin auch so ein kleines Aha-Erlebnis. Astrid und ich, wir sind uns im Vorfeld des Gottesdienstes begegnet und ich packte meinen Rucksack aus und hatte von meiner Frau ein bisschen was eingepackt bekommen für die Tütchen und so. Und Astrid war auf der Suche nach Dingen und fragte mich, wo hast du denn das? Und ich sagte, ich habe nichts mit. Und dann hat sie mir das ausgepackt und hat gesagt, das ist doch alles da. Also das war auch diese Sache, dass das viel öfter vorkommt, als wir vielleicht meinen und dass wir dadurch, dass wir auch die Hilfe anderer brauchen, die uns das so aufdecken. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Also es geht auch im Leben oft so, zwei Menschen erleben dieselbe Situation und deuten das gleiche Ereignis aus völlig unterschiedlicher Sicht. Der eine sieht die Probleme, der andere sieht die Möglichkeiten. Oder der eine sieht die Krankheit, der andere sieht die Heilung. Der eine sieht die Krise, der nächste sieht Gottes Führung darin. Also es ist ein wichtiges geistliches Prinzip, weiterzuschauen, tiefer zu sehen, sich auf einen Horizont einzulassen, der das übersteigt, was uns erstmal so gleich vor Augen ist. Es gibt also eine Realität, es gibt eine Wirklichkeit, es gibt einen Horizont, der unseren natürlichen Augen oft verborgen bleibt. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört aus dem Evangelium. Ich erinnere noch mal ganz kurz dran, die Heilung des Blindgeborenen. Da geht es ja um sehr viel mehr, als dass Jesus einen blinden Menschen gesund macht, sondern es heißt ja wirklich, dass Jesus tiefer sieht. Die Menschen verwickeln ihn ja in Gespräche, hat er gesündigt, haben seine Eltern gesündigt und so weiter und so fort. Und Jesus sieht tiefer und weiß, nein, stimmt nicht bei diesem Menschen, sondern er trägt diese Krankheit und ich werde sie jetzt heilen, sagt Jesus, damit die Werke, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Und das geht noch weiter, das haben wir jetzt nicht weiter vorgelesen. Diese Aufdeckung der neuen Wirklichkeit, die mit Jesus beginnt, dass er dann in Streit gerät mit den Pharisäern, die sich ärgern darüber, dass Jesus sowas sagt und wo es dann am Ende sich eigentlich die Rollen umkehren und man sich fragen muss, wer ist hier eigentlich blind und wer sieht hier eigentlich, sodass deutlich wird, also Jesus heilt viel mehr als dieses Körperliche, sondern es geht darum, und das ist das Entscheidende, auch für uns, auch für euch, dass du siehst, dass du erkennst, wer ist Jesus für dich. Und dass du das auch annimmst, Claudia hat das vorhin angesprochen in diesem Eindruck, dass Jesus ja im Auftrag des Schöpfergottes unterwegs ist, der die Dinge neu macht, der die Dinge weitet. Ja, und die Pharisäer, die das nicht wollen, die sich dagegen sperren, den sagt Jesus sehr harte Worte, dass sie letztendlich, obwohl sie sich so gut auskennen in der Bibel und studiert haben, heute würde man einen Doktor in Theologie machen, aber trotzdem blind sind, weil sie Jesus nicht anerkennen. Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Es geht darum, ich habe diese Formulierung mal vor langer Zeit gefunden, dass wir Augen für Gott bekommen. Also für das, was tiefer weitergeht und nicht sofort offenbar ist. Und dazu passt die Geschichte aus dem Alten Testament. Ihr habt sie abgedruckt. Wir sind jetzt bei Elisa und ich lese aus 2. Könige Kapitel 6. Am Morgen stand Elisas Diener früh auf. Er trat vor die Tür und sah, dass ein feindliches Heer mit Streitwagen und Pferden die Stadt ringsum eingeschlossen hatte. »Ach, mein Herr«, rief er, »was sollen wir jetzt tun?« »Fürchte dich nicht«, erwiderte Elisa, »auf unserer Seite steht ein viel größeres Heer als auf ihrer.« Dann betete er, »Herr, öffne meinem Diener die Augen.« Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, dass der ganze Hügel, auf dem die Stadt lag, bedeckt war mit Wagen und Pferden aus Feuer. Sie umgaben Elisa von allen Seiten. Als die Feinde zum Angriff vorrückten, betete Elisa, »Herr, schlage sie alle mit Blindheit.« Da schlug der Herr die Aramäer mit Blindheit, wie Elisa es erbeten hatte. Elisa rief ihnen zu, »Ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt. Folgt mir, dann führe ich euch zu dem Mann, den ihr sucht.« Und er führte sie nach Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, »Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können.« Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie merkten, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel die Aramäer sah, fragte Elisa, »Mein Vater, soll ich sie umbringen? Soll ich sie alle umbringen?« »Nein«, entgegnete Elisa, »du würdest doch sonst deine Kriegsgefangenen auch nicht töten. Gib ihnen zu essen und zu trinken, dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren.« Der König von Israel ließ den feindlichen Soldaten ein festliches Mahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen und sie kehrten zu ihrem König zurück. Von da an unternahmen die Aramäer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels. Ihr merkt, da steckt ganz viel drin. Ich kann nur ein paar Sachen antippen, was heute zu unserem großen Thema passt. Also ich sehe was du nicht siehst oder wie ich es weitergeführt habe. Es geht darum, dass wir Augen für Gott bekommen. Erster Punkt, wenn Angst den Blick bestimmt. Kurz zur Situation, aus der dieser Text genommen ist. Also in den Königebüchern geht es an dieser Stelle um die Scharmützel, die sich das Volk Israel mit feindlichen Mächten liefert. Das sind in diesem Fall die Aramäer. Und die Aramäer versuchen mit allen Mitteln Israel in die Knie zu zwingen. Es gibt aber eben den Gottesmann Elisa. Und da das ein Prophet ist, hat er einen Blick in die tiefere Wirklichkeit Gottes und kann seinem eigenen König immer sagen, also hier, pass mal auf, da sind die gerade, da legen die einen Hinterhalt. Und das kriegen die Aramäer mit und die werden sehr wütend und sagen, wir müssen jetzt erstmal diesen Elisa ausschalten, damit wir dann richtig Israel überwinden können. Und da setzt diese Geschichte ein, dass sie also in der Nacht, Elisa hat sich schlafen gelegt und hat einen Diener dabei, in der Nacht schlafen die und am nächsten Morgen tritt der Diener raus, sollte vielleicht auch noch Kaffee kochen und dann sieht er aber was ihn wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Er tritt also vor die Tür und sieht, die ganze Stadt, also alles ist umzingelt mit einer riesigen Streitmacht. Also Rosse hatten die damals, Pferde und Soldaten bis an die Zähne bewaffnet und ihm schlottern die Knie. Und ich möchte mal kurz auf die Stopptaste drücken an dieser Stelle. Vielleicht kennst du ja solche Situationen auch. Du wachst morgens auf, hast vielleicht auch schlecht geschlafen. Naja, und dann sind sie da, die Sorgen, die Rechnung, die du vielleicht nicht bezahlen kannst, die Beziehungsprobleme, die Kinder, die dir Gedanken machen, die Gemeinde, die Zukunft. So ist es ja manchmal. Kennt ihr das? Wir wachen so auf und gleich ist so eine schwere Sorge auf dem Herzen, bevor du richtig wach bist, hat die Angst schon gesprochen. Wir kennen alle diesen Spruch, das hilft aber dann in solchen Situationen nicht weiter. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und dann geht ja so das ganze Kino im Kopf auch los, was eben bei dem Diener von dem Elisa auch so ist. Also er sieht das und sofort die ganzen Schreckensszenarien, Filme laufen in seinem Kopf. Und deswegen ist er so verzweifelt und geht eben zu Elisa und sagt das, ach mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Ich habe das schon angedeutet, Elisa sieht mehr als das, was vor Augen liegt. Und das ist mein nächster Punkt, Augen für Gott. Es ist ja hier nur ganz schlicht geschildert, aber das ist auch wertvoll, dass ja gar nicht so viel reininterpretiert ist. Es ist eine ganz einfache Erzählung, dass also kommentarlos Elisa antwortet. Er schimpft nicht, er beschwichtigt nicht, sondern er sagt dieses Wort, was es oft in der Bibel gibt, fürchte dich nicht. Auf unserer Seite steht ein viel größeres Heer als auf ihrer. Und auch da möchte ich nochmal die Stopptaste drücken. Warum sagt er das? Weil es ist uns ja beschrieben worden, was vor Augen liegt. Also diese große Anzahl von Soldaten bis an die Zähne bewaffnet. Will er das nicht wahrhaben? Nein, er hat den Blick für die unsichtbare Wirklichkeit. Er hat sie auch nicht immer gehabt, aber in dieser Geschichte wird das so deutlich. Gott hat ihm die Augen vorher schon geöffnet, dass er ganz ruhig ist und dass er die Streitmacht der unsichtbaren Welt sieht. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der für uns auch so wichtig ist, dass wir uns das auch trauen, uns diese Augen auch für Gott öffnen zu lassen und für seine größere Wirklichkeit. Und dass wir uns dabei auch vom Heiligen Geist helfen lassen. Wir wissen ja seit dem Neuen Testament, jeder, der von Herzen an Jesus glaubt und ihn bekennt, der hat den Heiligen Geist. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief mal, dass der natürliche Mensch nichts von der Wirklichkeit Gottes erkennt. Klar, Gott lässt sich nicht naturwissenschaftlich beweisen, ja? Sondern dafür haben wir den Geist, von dem Paulus sagt, er erforscht die Tiefen der Gottheit, er offenbart uns die Geheimnisse Gottes. Und wenn wir ihm Raum geben, kann es passieren, so wie bei Elisa hier, dass er uns offenbart, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns zeigt, wie die Lage in Gottes Augen aussieht. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir auch an dieser Stelle innehalten und uns sagen lassen, uns ermutigen lassen, dass der Heilige Geist unseren Blick verändert, dass er unseren Horizont weitet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich ertappe mich öfter dabei, euch geht es bestimmt auch so, dass wir in einer schwierigen Situation beten, klar, das treibt uns ja dann ins Gebet, und dass wir dann beten, Herr, ändere diese Situation. Also du hast irgendein Anliegen und du bittest dafür, ändere das jetzt. Aber es könnte ja sein, und das lernen wir aus dieser Geschichte, vielleicht möchte Gott uns den Blick weiten durch den Heiligen Geist, unseren Blick verändern. Das ist ja oft das viel tiefer liegendere Ergebnis des Betens, dass Gott uns beim Beten verändert und dass wir ihn manchmal einengen, wenn wir sehr konkret sagen, hier, mach das oder das. Wir dürfen das sagen. Aber versteht ihr, was ich meine? Es hilft sehr viel mehr, wenn wir uns einlassen auf diese Perspektive Gottes, die er ja hat, und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns durch den Heiligen Geist die Augen öffnet und dass wir Gottes Perspektive einnehmen können. Drittens, Herr, öffne ihm die Augen. Wir gehen wieder in den Text zurück. Es geht ja ganz simpel weiter. Es folgt ein kurzes, wichtiges Gebet und auch nochmal interessant, was Elisa nicht tut, also er schimpft auch wieder nicht, sondern er spricht dieses kurze Gebet, Herr, öffne ihm die Augen. Herr, öffne ihm die Augen. Und hier an dieser Stelle antwortet Gott sofort und tatsächlich wird also diesen Diener, der vorher diesen eingeschränkten Horizont hatte, auf einmal der Vorhang zur Seite geschoben und er sieht den ganzen Hügel, also offensichtlich sehr viel mehr als diese Streitmacht, die da von den Aramäern kommt, die sozusagen aus Feuer, die Soldaten und die Pferde, also die sehr viel größere Streitmacht, sieht er das, was der Elisa vorher sagte, also brauchst keine Angst zu haben, wir sind doch sehr viel mehr als sie. Jetzt rücken die Feinde zum Angriff vor und ich komme schon zu meinem nächsten Punkt, zum vierten Punkt, Gott kämpft anders. Und ich finde, es wird noch sehr spannend oder bleibt spannend, weil wenn ich mich jetzt mal in die Haut von dem Elisa hineinversetze, okay, ich sehe, dass dieses riesige Heer Gottes, dieses Feuerheer um mich ist und jetzt kommen aber die Menschen aus Fleisch und Blut und richten ihre Waffen auch auf mich, die mich wirklich an Fleisch und Blut auch verletzen können. Und er hätte ja auch, das passiert an anderen Stellen auch in der Bibel, aber hier macht er es nicht, er hätte ja auch bitten können, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Später wollen die Jünger das auch irgendwann machen, als Jesus angegangen wird in ihrem falschen Verständnis, wie Gott kämpft. Ja, lass Feuer vom Himmel fallen oder vernichte sie oder jetzt lass deine Himmelsfeuermannschaft so richtig zuschlagen, dass sie echt verglühen und nichts mehr übrig bleibt. Das ist so der natürliche Mensch, der so in uns beten würde. Aber jetzt geht es wirklich schön weiter, fast heiter, finde ich, dass Elisa im Auftrag Gottes jetzt deutlich macht, also der Schöpfer hat nicht nur die Macht, die Blindheit wegzunehmen, die Augen zu öffnen, den Horizont zu weiten, sondern er hat auch die Macht, Blindheit draufzulegen, zu verblenden. Das sind die Pharisäer ja auch im Umgang mit Jesus. Und jetzt betet das Elisa, also sozusagen andersrum jetzt, gegenüber seinem Diener, Herr, schlage sie alle mit Blindheit. Da schlug der Herr die Aramäer mit Blindheit. Und jetzt, ich habe ja gesagt, das finde ich fast heiter, das ist ein bisschen wie bei diesem blinde Kuh-Spielen. Auf einmal sind die völlig verwirrt und wissen nicht so richtig, wo sie sind. Und die Ausleger deuten das jetzt unterschiedlich, aus welchen Motiven der Elisa das macht. Elisa bietet sich jedenfalls an und sagt, hey Leute, ich kann euch jetzt an die richtige Stelle führen, wo ihr eigentlich hin wollt. Und dann führt er sie nach Samaria und dann werden ihnen wieder die Augen aufgetan. Und auf einmal finden sie sich mitten in der damaligen Hauptstadt Israels, also eigentlich in der Falle. Und dann geht das wunderbar weiter und daran merken wir, dass Gott anders kämpft, als wir uns das vorstellen und auch als unsere Kriege bis heute leider ablaufen. Dann kommt also der jüdische König zu Elisa, der sieht das und sagt, ja hier, jetzt habe ich doch Kriegsgefangene, soll ich die jetzt alle niedermähen? Und jetzt, ich finde das wunderbar, dass der Elisa jetzt zum Friedensstifter wird. Und nicht nur so ein bisschen, sondern sehr großzügig und sehr menschlich eigentlich, dass er sagt, nein, das machst du doch sonst auch nicht bei deinen Kriegsgefangenen. Nebenbei bemerkt, im alten Orient und auch in der Bibel finden wir oft solche Gemetzelstellen. Ist ja bis heute leider auch so. Aber er sagt, nein, das machst du doch sonst auch nicht. Gib ihnen noch was zu essen und dann sollen sie wieder zu ihrem Heimatkönig zurückkehren. Und jetzt lesen wir, es wird leider nicht ausgeschmückt, aber ich möchte es ein bisschen ausschmücken. Der König von Israel ließ den feindlichen Soldaten ein festliches Mahl auftischen. Also der hat ihnen nicht nur Wasser und Brot gegeben, nein, der hat die richtig festlich essen wollen. Ich finde das ein wunderbares Zeichen. Und dann heißt es, dann sind sie nach Hause gegangen zu ihrem König. Und der letzte Satz, von nun an unternahmen die Aramäer keine Raubzüge mehr in die Gebiete Israels. Also so by the way, so ganz nebenbei hat Elisa noch dafür gesorgt, dass diese, für kurze Zeit zumindest, diese Streifzüge der Aramäer auf das Gebiet unterblieben. Also ich habe gesagt, Gott kämpft anders. Er zeigt ja seine Großherzigkeit und Gnade. Und mich lässt das an Jesus auch denken, der ja mit seinen Feinden auch so umgegangen ist, wo wir uns auch nur wundern können. Und wo wir auch nur seine Großherzigkeit und Gnade sehen, wenn er für seine Peiniger am Kreuz betet und am Ende sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Gott kämpft anders und diese Kämpfe geschehen in der unsichtbaren Welt und haben aber sehr deutliche Auswirkungen auf das, was hier auf der Erde geschieht. Mein letzter Punkt, was heißt das für uns? Ich weiß nicht, wie das geht, vielleicht stehst du heute oder vielleicht wirst du morgen vor einer Situation stehen, dass du morgens aufwachst, vor die Tür gehst und dann in eine Situation kommst, die dir Angst macht. Je älter wir sind, umso mehr kennen wir ja solche Situationen auch. Und ich möchte dir vom Heiligen Geist sagen und diese Ermutigung aus Gottes Wort auch mitgeben. Vielleicht sagt der Heilige Geist dir, ich sehe was, was du nicht siehst. Lass dich doch mal darauf ein. Nicht gleich sozusagen wie das Kaninchen auf die Schlange zu blicken und diese Situation zu sehen, Hilfe, was soll ich jetzt tun? Sondern Gott zu bitten, den Horizont zu öffnen. Dieses Gebet zu sprechen, lass mich mit deinen Augen sehen, Gott. Und was wir ja hier an diesem Text auch lernen, Elisa mit seinem Diener, manchmal kann es sehr hilfreich sein, wenn jemand anders das für uns betet. Also Elisa musste ja dieses Gebet für seinen Diener sprechen, damit ihm die Augen aufgegangen sind. Wir haben das Segnungszelt. In jedem Gottesdienst sind Leute da, zu denen du hingehen kannst, die persönlich für dich beten, auch dafür beten, dass dir die Augen geöffnet werden. Und ich bin sicher, dass dieses Gebet wirklich ganz viel ändern wird, wenn wir das von Herzen beten, wenn wir das heute auch wieder beten, lass mich mit deinen Augen sehen. Das heißt nicht, dass die Sorgen gleich verschwinden, aber dass unser Blick sich wandelt. Also, das betrifft die Sorgen, das betrifft die Mitmenschen, die mir manchmal ja auch Schwierigkeiten machen, euch vielleicht auch. Und das betrifft aber auch die Weltlage. Also ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen Nachrichten gehört hat, das ist nicht so erquicklich oder so. Aber dass wir Gott das hinhalten, ihm bitten und sagen, lass mich das mit deinen Augen sehen. Und dass wir dieses Vertrauen uns schenken lassen, dass Gott andere Möglichkeiten hat und wir jetzt nicht zu irgendwelchen Schnellschüssen und Angstreaktionen neigen. Also, Augen für Gott. Lasst uns das wieder neu uns zusprechen, aber auch im Gebet erringen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.